das erste deutsche Fernsehen mit dem Nachtmagazin. Heute im Studio Konstantin Schreiber.
Schönen guten Abend, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum Nachtmagazin. Homosexualität in Deutschland ganz normal. Es gibt homosexuelle Politikerinnen und Politiker, Schauspielerinnen und Schauspieler, Fußballerinnen und Ex-Fußballer. Zumindest der gesellschaftliche Mainstream ist heute so tolerant, dass sexuelle Orientierung keine Rolle mehr spielt. Wie gesagt, der Mainstream. Aber es gibt gesellschaftliche Bereiche, die noch längst nicht so weit sind, in denen immer noch versucht wird, mit Hilfe sogenannter Konversionstherapien aus Homo Heterosexuelle zu machen. Und genau solche Therapien will Gesundheitsminister Spahn nun verbieten. Christine Hartauer berichtet.
Es war ein langer Weg dahin, dass Bastian Melcher so entspannt mit einem Partner durch die Stadt schlendern kann. Aufgewachsen ist er in einer strenggläubigen Pfingstgemeinde. Als er als Jugendlicher seine Homosexualität entdeckt, lässt ihm die Gemeinde nur zwei Möglichkeiten. Entweder Bastian Melcher tut etwas dagegen oder er verbringt sein Leben in Sünde.
Das hat mir meine Heimatgemeinde auch deutlich gemacht. Die haben gesagt, dass wenn ich in einer Partnerschaft leben würde oder sexuelle Kontakte mit Männern hätte, dürfte ich eben dort auch nicht mehr mitarbeiten. Ich habe in der Kinder- und Jugendarbeit gearbeitet und das ist natürlich etwas, was einem entzogen wird, was einem weggenommen wird. Also da ist dann schon Druck, der dahinter steht.
Um seinen Lebensmittelpunkt nicht zu verlieren, wendet sich Bastian Melcher an einen Pastor. Was für ihn folgt, sind Jahre der psychischen Belastung, ausgelöst durch sogenannte Gesprächstherapien und durch Dämonenaustreibungen.
Und dann hat er nochmal weiter gebetet und dann sagte er, dass er gesehen hat, dass ein großer schwarzer Stachel aus meinem Rücken kam. Und das war eben ein ganz großer, böser Dämon, der für die Homosexualität zuständig war. Und der hat mich dann verlassen und dann wäre ich jetzt befreit und würde feststellen, dass sich meine Gefühle mit der Zeit jetzt verändern würden.
Was von solchen angeblichen Therapien zu halten ist, belegen zwei Gutachten, die Gesundheitsminister Spahn Anfang April in Auftrag gegeben hat. Ihr Fazit?
Alle relevanten großen medizinischen Fachgesellschaften haben klare Statements dazu abgegeben, dass Homosexualität keine Krankheit oder Störung ist. Damit fehlt aus medizinischer oder psychotherapeutischer Sicht schon die Indikation überhaupt für eine Behandlung.
Jens Spahn will noch in diesem Jahr einen Gesetzentwurf auf den Weg bringen.
Deshalb braucht es aus meiner Sicht ein starkes Signal des Staates und damit eben auch in der Gesetzgebung, um Homosexuelle vor Pathologisierung, Diskriminierung, Stigmatisierung und damit vor Leid zu schützen.
Bastian Melcher war Teil der Kommission. Für ihn bedeutet ein Verbot solcher Therapien ein Stück Gerechtigkeit.
Zufriedenstellend in gewisser Weise, dass auf jeden Fall nochmal von Herrn Spahn gesagt wurde, es geht nicht nur allein um das Verbot, sondern um das Signal, was dahinter steckt, dass Homosexualität keiner Veränderung bedarf. Und das stellt mich sehr zufrieden, weil das ist das, was ich erreichen wollte.
Aus seiner früheren Kirche ist Bastian Melcher ausgetreten und auch sein Glaube hat sich geändert. Gott ist für ihn einer, der ihn so akzeptiert, wie er ist, egal wen er liebt.
Der Kreml-Chef und die Kanzlerin. Dieses Bild symbolisiert ganz gut, wie es derzeit um das deutsch-russische Verhältnis steht. Unterkühlt nämlich. 2014, da verhängte die EU Einreiseverbote und Kontensperrungen gegen Personen, die an der Annexion der Krim durch Russland beteiligt waren. Später folgten Wirtschaftssanktionen, dazu zählt ein Waffenembargo, ein Exportstopp von Technologie für die Erdölförderung und ein Verbot von Krediten an russische Staatsbanken. 5 Jahre später gilt all das noch, aber die Krim ist noch immer russisch. Und auch deshalb fordern ostdeutsche Ministerpräsidenten nun ein Ende der Sanktionen, auch mit Blick auf die besondere wirtschaftliche Bedeutung Russlands für ihre Länder. Volker Schwenk berichtet.
Als vor wenigen Tagen an die Landung der Alliierten in der Normandie erinnert wird, fehlt dabei Russlands Präsident Putin. Sein Außenministerium lässt ausrichten, den D-Day solle man nicht überbewerten. Ohne Sowjetunion wäre Hitler nicht besiegt worden. Und diesen Sieg feiert Russland wohl lieber selbst. Russlands Bestehen auf der eigenen Sicht der Dinge führt hierzulande zu unterschiedlichen Haltungen. Mal pro-russisch, mal Russland-kritisch. Und Sachsens Ministerpräsident Kretschmer versucht es mit pragmatisch. Kretschmer trifft Putin vergangenen Freitag beim Wirtschaftsforum in Petersburg, fordert ein Ende der Sanktionen gegen Russland und ist damit nicht alleine.
Wir wollen, dass dieser Konflikt möglichst schnell beseitigt wird und beendet wird. Da hat Russland natürlich auch eine zentrale Verantwortung. Aber wir haben keine Freude an diesen Sanktionen. Wir wollen, dass sie abgeschafft werden.
Die Sanktionspolitik hat in die Sackgasse geführt. Sie hat der Ukraine nicht geholfen, aber in jedem Fall den neuen Ländern geschadet.
Zumindest einigen Unternehmen dort. In Sachsen haben sich die Exporte nach Russland durch die Sanktionen halbiert. Auch dieser Maschinenbauer in Chemnitz hat Millionenaufträge verloren, sagt der Chef. Nach der Wende habe die ostdeutsche Industrie nur mit dem Russlandgeschäft wachsen können. Das sei jetzt alles kaputt. Darauf habe Kretschmer abgehoben.
Natürlich bekommt er Kritik, weil die alten Politiker ja immer noch den Urfeind Russland sehen. Russland ist kein Feind für uns. Russland ist ein Land, was wir unbedingt benötigen.
Ähnlich argumentiert die AfD. Heute Pressekonferenz zur Kirchenpolitik, ein ganz anderes Thema. Sachsens AfD-Vorsitzender fordert ebenfalls ein Ende der Sanktionen, betont die oft persönliche Nähe des Ostens zu Russland. Von der spricht auch Sachsens Ministerpräsident.
Wir sind als DDR wirtschaftlich und persönlich sehr verbunden gewesen mit Russland. Viele Ehen sind bei uns russisch-deutsche Ehen. Und natürlich auch die Wirtschaftsbeziehungen vieler ostdeutschen Unternehmen nach Russland sind wichtig.
Wir haben eine aus meiner Sicht absolut berechtigte Position. Wir haben auch eine eigene Erfahrung und Geschichte. Und die bringen wir mit großem Selbstbewusstsein ein.
Bleibt ein Problem. Die Sanktionen sind Folge der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim durch Russland und der Krise in der Ostukraine. Deswegen sollen sie bleiben, fordern Kretschmers Kritiker, bis Russland den Forderungen der EU nachkommt.
Jetzt das hier, den sächsischen Wahlkampf dafür zu benutzen, die gemeinsame Haltung von EU und Deutschland zu sprengen, das ist ein bisschen billig.
Der Unternehmer aus Chemnitz lehnt die Russland-Sanktionen übrigens nicht aus biografischen Gründen ab. Er verließ den Osten Deutschlands nach Kriegsende Richtung Westen, kam nach der Wende zurück. Sanktionen, so sagt er, sind einfach schlecht fürs Geschäft.
Als sie Parteivorsitzende wurde, wurde die Abkürzung ihrer Initialen AKK von einigen so übersetzt: Annegret kann Kanzler. Seitdem lief es nicht unbedingt rund für die neue Unionschefin. Ein historisch schlechtes Abschneiden bei der Europawahl, das Rezo-Video, auf das ihr keine wirkliche Antwort einfiel, und Umfragen, in denen AKK und die Union immer weiter abschmieren. Und so kommt es wohl, dass sie plötzlich da ist. Die Frage danach, wer als Kanzlerkandidat oder Kandidatin bei den nächsten Wahlen antreten solle. Denn auch diese Herren hier, Armin Laschet und Friedrich Merz, haben ihre Hoffnung wohl noch nicht endgültig begraben. Tom Schneider berichtet.
Sie hat beschlossen, es soll ein Tag zum Wohlfühlen werden. Nicht über Politik will sie reden im lange vereinbarten Radiotalk, sondern über Persönliches. Annegret Kramp-Karrenbauer verweigert sich jeder Diskussion um ihre Person an der Parteispitze. Diskussionen, die er allzu gern anzettelt. Alexander Mitsch, ein CDU-Mann, der unauffällig daherkommt und doch die Parteigranden immer wieder herausfordert. Etwa mit Urteilen zu Personalfragen.
Ich glaube, dass Frau Kramp-Karrenbauer eine ordentliche Parteivorsitzende ist. Sie hat es allerdings nicht geschafft, die Partei so weit zu führen, dass die notwendige Politikwende umgesetzt wurde. Wir merken das ja auch an den Wahlergebnissen, an den Umfragen. Und ich glaube schon, dass es jetzt wichtig ist, dass die Mitglieder das Wort bekommen.
Eine CDU-Mitgliederbefragung will er zur Kür des nächsten Kanzlerkandidaten. Mitsch ist Chef der konservativen Werteunion. Kritik an Angela Merkels Kurs der Mitte bescherte ihm rund 2000 Anhänger innerhalb der Partei. Das sind nicht viele bei mehr als 400.000 Mitgliedern, doch auch wichtige Abgeordnete sind darunter. Der Fraktionsvorsitzende spielt für die Parteichefin jedenfalls lieber mal den Feuerlöscher. Und sie wird auch unsere nächste Kanzlerkandidatin sein. Insofern ist das ihre Entscheidung, was der beste Weg dafür ist. Ein Wink an jeden, der da schon in Lauerstellung sein sollte. Kramp-Karrenbauers Konkurrent Friedrich Merz wurde und wird von der Werteunion unterstützt. Mit der angezettelten Debatte will er natürlich nichts zu tun haben.
Nein. Nein, wir machen hier eine Buchvorstellung in Köln und reden nicht über den Kanzlerkandidaten der Bundesrepublik Deutschland zu einem Zeitpunkt, wo wir keine Wahlen haben. Das ist eine völlig irre Diskussion. Punkt.
Irre Diskussionen brauen sich ja gern mal zusammen, wenn das Sommerloch naht. Gegen diese Gefahr hilft nur eins: spontane Empörung.
Alle, die über Personal spekulieren, sollten das jetzt beenden. Sie sollten ihre Arbeit machen.
Diese Diskussion kommt zur Unzeit. Wir haben ganz andere Themen und auf die sollte man sich konzentrieren.
Apropos andere Themen. Gestartet war Kramp-Karrenbauer ja mit dem Auftrag, die Partei nach 18 Jahren unter Angela Merkel neu aufzustellen. Noch Luft nach oben sieht dabei der Bundestagsabgeordnete Carsten Linnemann, auch der Werteunion nahestehend.
Entscheidend ist, dass die Union wieder ganz klar sagt, wofür sie steht und wofür sie nicht steht. Und Frau Kramp-Karrenbauer ist verantwortlich für diesen Prozess. Es war ein guter Anfang mit dem Werkstattgespräch, aber weitere müssen folgen. Wenn sie das schafft, hat sie gute Chancen.
Der Parteichefin zeigt die Debatte, was ihr blühen könnte, wenn sie nicht liefert. Kassensturz nach dem Sommer und den Wahlen in 3 Bundesländern.
Fast jedes 10. Kind auf der Welt ist gezwungen zu arbeiten, damit die Familie überleben kann. Das sind in absoluten Zahlen mehr als 150 Millionen Kinder, vor allem in den Staaten Asiens und Afrikas. Häufig sind sie dabei nahezu schutzlos, werden regelrecht ausgebeutet. Um das zu ändern, seien stärkere Anstrengungen notwendig. Das sagt das Kinderhilfswerk UNICEF aus Anlass des Welttags gegen Kinderarbeit. Wolfgang Wanner.
Ihr Alltag ist trist. Sie verkaufen Blumen am Straßenrand in Neu-Delhi oder sammeln leere Plastikflaschen an Bahnhöfen. Für Kinder in Indien, vor allem aus Einwandererfamilien, oft die einzige Möglichkeit, um ein wenig Geld für ihre Familien zu verdienen. Mit dramatischen Folgen für ihre Zukunft.
Kinderarbeit zerstört Kindheit, denn die Kindheit endet viel zu früh. Und Kinderarbeit zerstört die Zukunftschancen der Kinder. Kinder, die früh arbeiten müssen, lernen nichts, werden später selber keine guten Jobs finden und so setzt sich die Armut fort.
Vor allem in Afrika und Asien ist Kinderarbeit nach wie vor weit verbreitet. Statt in die Schule zu gehen, werden Jungen und Mädchen als billige Arbeitskräfte ausgenutzt. Viele dieser Kinder arbeiten unter Bedingungen, die gefährlich oder ausbeuterisch sind. Ein Lichtblick: In den vergangenen Jahren ist die Zahl arbeitender Kinder zurückgegangen. Von 246 Millionen im Jahr 2000 auf etwa 152 Millionen im Jahr 2016. Doch Bundeskanzlerin Angela Merkel zeigt sich bei der Jahrestagung der Internationalen Arbeitsgemeinschaft in Genf besorgt über die nach wie vor hohe Zahl.
Das ist ein Zustand, den wir in keiner Weise hinnehmen dürfen. Und dagegen müssen wir alle gemeinsam ankämpfen.
Um die Armutsspirale von Familien zu durchbrechen, so UNICEF, müsste etwa mehr in Ausbildungs- und Jobmöglichkeiten investiert werden.
Im Alten Testament, im Buch Mose, werden die 10 Plagen beschrieben, mit denen der Gott der Juden, Jahwe, die Israeliten aus den Fängen des Pharao befreien wollte. Die 8. Plage, Heuschrecken. Wo sie in Schwärmen über das Land herfallen, bleibt nur Ödnis. So jetzt auf der Mittelmeerinsel Sardinien. Die Heuschreckenplage dort sei die schlimmste seit 60 Jahren, sagen Experten. Besonders betroffen ist dabei das Inselinnere, das intensiv für die Landwirtschaft genutzt wird. Über die Ursache der plötzlichen Plage rätseln Wissenschaftler noch. Es könnte aber mit einem plötzlichen, starken Temperaturanstieg zu tun haben. Michael Schramm.
Apokalyptisch anmutende Szenen auf Sardinien. Heuschrecken fallen seit Tagen regelrecht über die Mittelmeerinsel her. Auf rund 2000 Hektar Land haben die gefräßigen Insekten bereits das Saatgut verschlungen. Es handelt sich um die schwerste Heuschreckenplage seit Jahrzehnten. Heuschrecken sind Allesfresser. Die Heuschrecken sind auf dem besten Weg, wirklich alles zu vernichten. Auslöser soll ein plötzlicher Wetterwechsel gewesen sein. War es im Mai im Vergleich zu den Vorjahren noch ungewöhnlich kalt und nass, kamen mit dem Juni extreme Trockenheit und Hitze. Die Heuschrecken seien, so die Meinung vieler Experten, daraufhin massenhaft und praktisch gleichzeitig aus ihren Eiern geschlüpft. Begünstigt wurde die explosionsartige Vermehrung der Schädlinge zudem durch die ungewöhnlich große Zahl brachliegender Felder auf Sardinien. Viele Bauern haben hier aufgegeben. Aufgegebene landwirtschaftliche Flächen stellen für Heuschrecken so etwas wie Biotope dar. Von diesen brechen sie dann auf und greifen auf bäuerliches Kulturland über. Eine schnelle Lösung im Kampf gegen die Plage ist nicht in Sicht. Auch der Einsatz von Feuer, Rauch oder das Versprühen von Insektenvernichtungsmitteln helfen kaum. Den Bauern auf Sardinien bleibt nur abzuwarten, in welche Richtung die Heuschrecken weiterziehen. Entscheidend wird die Windrichtung in den nächsten Tagen sein.
zum Sport und da gab es im letzten Spiel für die DFB-Elf der Männer vor der Sommerpause ein wahres Torfestival. Das deutsche Team fegte die Chancenlosen erst mit 8:0 aus dem Mainzer Stadion. Nach 6 Punkten in 2 Qualifikationsspielen ist Deutschland damit auf einem guten Weg zur Endrunde der Fußball-EM 2020.
Ein ansprechendes Unterhaltungsprogramm in Mainz. 10 Minuten gespielt. Gündogan, Kehrer, Reus, der Interims-Cheftrainer Markus Sorg erquickt. Er vertritt auch heute den krankgeschriebenen Joachim Löw. Spielfreude zeigen, das war der Auftrag. Prima umgesetzt gegen die tiefstehenden Gäste aus Estland. 17. Minute. Leroy Sané sieht den besser postierten Serge Gnabry. 2:0. Mühelos vollendet. Mühelos erarbeitet sich die deutsche Mannschaft Chance um Chance. Und trifft genau den Nerv des Publikums. Kimmich, Goretzka, 3:0. 20. Spielminute. Das Zuspiel passt, der Kopfball von Leon Goretzka vorbildlich. Und als kurz danach Goretzka nach einem Zupfer im Strafraum fällt, gibt es Elfmeter, Ilkay Gündoğan, 4:0, 26. Minute, Mainzer Fußballfest. Festlicher Abschluss der ersten Halbzeit, das 5:0. Erneut durch Marco Reus mit einem brillanten Freistoß aus 20 Metern. 5:0 bzw. 0:5 aus Sicht des Sparringpartners. Hoffnungslos überfordert die Esten. 6:0. Serge Gnabry, sein 2. Treffer auf Zuspiel des eingewechselten Marcel Halzenberg. Und da geht noch was. Timo Werner ebenfalls eingewechselt auf schnellen Füßen zum 7:0. Schlusspunkt, die 88. Minute, das 8:0 durch Leroy Sané. Viel Spaß, ganz starke Abendunterhaltung in Mainz.
Und in der Vorrunde der Frauenfußball-WM könnte das deutsche Team morgen bereits den Gruppensieg perfekt machen, mit einem Sieg gegen die starken Spanierinnen nämlich. Die Vorbereitungen der deutschen Frauen, die wurden nun aber kräftig durcheinander gebracht, denn eine der Spielmacherinnen fällt nach einer Verletzung aus. Patrick Hallatsch berichtet.
Valenciennes. Für die Schönheit des gediegenen Städtchens haben die deutschen Fußballfrauen weder Zeit noch Sinn. Denn ein Fuß plagt das gesamte Team, genauer gesagt ein Zeh, der gebrochene von Jennifer Marujan.
Der Ausfall tut weh, tut vor allen Dingen persönlich weh, weil das ja ein besonderes Turnier ist für Jenny. Und von daher trifft uns das ja nicht nur sportlich, sondern auch persönlich.
Es sollte ihre WM werden. In ihrer Wahlheimat Frankreich seit 3 Jahren spielt sie für Olympique Lyon. 3-mal wurde sie zur Fußballerin des Jahres gewählt, trotz schwerer Rückschläge.
Sie hat ein Jahr hinter sich, was für sie sehr, sehr schwierig war. Sie hat eine Lungenembolie besiegt, was überhaupt nicht einfach war. Sie stand teilweise vor der Frage, ihre Fußballkarriere beenden zu müssen.
Nun der nächste Rückschlag. Für die Gruppenspiele gegen Spanien und Südafrika fällt Marujan definitiv aus. Als Kollektiv müssen sie Marujans Fehlen versuchen zu kompensieren. Und darauf hoffen, dass die WM für Deutschlands Spielgestalterin noch nicht gänzlich vorbei ist.
Schauen Sie mal, so groß waren die Hagelkörner, die gestern Abend über der bayerischen Landeshauptstadt München niedergingen. Durch Deutschland verläuft ja in diesen Tagen eine Grenze, eine Wettergrenze. Über Ostdeutschland befindet sich warme Luft, die aus Nordafrika zu uns kommt. Und im Westen ist kühle Luft aus Nordeuropa. Und an der Grenze der Luftmassen kommt es zu Unwettern, häufig mit extrem hohen Niederschlagsmengen, wie etwa auf der Schwäbischen Alb, wo an einem Tag 50 Liter pro Quadratmeter fielen. Oder eben Hagelschauer, wie gestern in München. Wobei, das klingt fast ein wenig harmlos, wenn man diese Bilder hier sieht.
Wie schnell aus einem üblichen Sommergewitter ein zerstörerischer Hagelsturm werden kann, zeigen diese dramatischen Bilder aus Schondorf. In dieser Wohnung ging ein Dachfenster zu Bruch, das Bad wurde beschädigt. Weltuntergangsstimmung auf dem Ammersee. Passagiere eines Ausflugsdampfers machten diese Aufnahmen. Augenzeugen berichteten von Hagelkörnern in der Größe von Golf- und Tennisbällen.
Da genau das Gleiche.
Fassungslosigkeit bei vielen Münchnern, als die Gewitterfront am frühen Abend über die Landeshauptstadt zog. Die Bewohner mussten zusehen, wie der Hagel Rollläden, Scheiben, Dächer, Fassaden und Gärten zerstörte. Autofahrer suchten Schutz unter den großen Dächern zahlreicher Tankstellen. Im Großraum München waren die Zerstörungen und Schäden enorm. Die Berufsfeuerwehr zählte im Stadtgebiet rund 700 Einsätze. Zerstörungen auch im Landkreis Fürstenfeldbruck. In Germering traf es unter anderem eine Rettungswache des Roten Kreuzes und diese Gärtnerei. Ein Extremwetterereignis wie das von gestern Abend, noch immer können es Meteorologen nicht genauer vorhersagen.
Punktgenau zu sagen oder vielleicht, ich habe in 2 Tagen ein Konzert im Olympiastadion, zu sagen, das wird genau getroffen sein, also das sind wir noch ganz weit entfernt.
Die Verbraucherzentrale Bayern rät Betroffenen, Schäden mit Fotos oder Videos möglichst detailliert zu dokumentieren und schnell Kontakt mit dem Versicherer aufzunehmen.
Über die Wetterkapriolen in manchen Teilen Deutschlands haben wir berichtet. Und auch morgen zieht nasses Wetter über Deutschland, bevor es dann besser wird. Hier die genaue Wettervorhersage.
Dort, wo noch immer unterschiedlich warme Luftmassen aufeinanderprallen, muss mit Unwettern gerechnet werden. Es gelten Warnungen des Deutschen Wetterdienstes. In der Nacht ist dies der Fall, vor allem in der Osthälfte. Am Nachmittag teilweise wieder unwetterartige Gewitter vom östlichen Bayern über das Erzgebirge bis in den Nordosten. Am Tag 34 Grad an der Oder und 16 Grad im Allgäu. In der Nacht zu Donnerstag Temperaturen zwischen 17 und 7 Grad.
Und soweit auch schon wieder das Nachtmagazin für heute. Hier geht es jetzt weiter mit dem Film Axolotl Overkill und Ralf Baudach meldet sich dann wieder mit der Tagesschau gegen 20 nach 2. Kommen Sie gut durch die Nacht und in den neuen Tag. Tschüss.